immer, man weiß, was die anderen sich wünschen. Und man denkt immer, man weiß, was die anderen vorhaben und zum Ziel haben auch. Und man denkt immer, man hat die gleichen Ziele. Das ist einfach ganz klar nicht der Fall.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche hier mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben, also selbstständig sind. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode und ich bin mir sicher, dass du daraus auch was für dich mitnehmen kannst. Vielleicht inspiriert sie dich ja dazu, dich und dein Business zu reflektieren oder motiviert dich, ein bestimmtes Thema anzugehen. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback oder schick mir deine Fragen oder Anregungen dazu. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Ich mache mir da im Vorfeld immer viele Gedanken, welche Fragen ich stelle. Und es ist aber auch so, dass ich natürlich hier immer nur an der Oberfläche kratzen kann, denn sonst würde das hier den Zeitrahmen noch einfach sprengen. Wenn du ein bestimmtes Thema hast aus dieser Folge, das du gerne nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich dann mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann mit ihr weiter austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. In diesem Interview spreche ich mit der wunderbaren Hanneke Schönhals. Für mich war dieses Gespräch eines der besten und vielleicht ist die Episode auch deshalb länger als eine Stunde geworden. Ich hätte echt noch so viel mit Hanneke besprechen können. Wir haben auch hinterher noch ein bisschen uns unterhalten. Sie ist eine großartige junge Frau mit ganz viel Esprit und positiver Energie. Und ja, es ist für mich auch immer großartig, solche besonders intensiven Gespräche zu führen. Ich nehme dabei auch immer was mit und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Hanneke wohnt und arbeitet in ihrem Weingut in Biebelnheim, das liegt in Rheinhessen. Sie hat BWL und Soziologie studiert und zunächst bei Alnatura im Vertrieb als Key Account Managerin gearbeitet. Ja, und dann kam die Entscheidung, den Betrieb des Vaters zu übernehmen, sodass sie nochmal eine Weinbaulehre machte und dann selbstständig wurde. Sie erzählt uns diesen Weg ausführlich und, wie ich finde, sehr eindrucksvoll. Was sie mit der Niederlande und dem Tanzen verbindet, das verrät sie uns ebenfalls. Außerdem sprechen wir über die verschiedenen Möglichkeiten einer Betriebsnachfolge. Da habe ich auch ganz viel noch gelernt, das kannte ich so auch alles noch gar nicht. Und was das mit einem Werkzeugkasten auf sich hat. Wir sprechen über Personalführung und Hannekes geniale Vision dahinter. Und sie verrät uns, was die Zukunftsweine sind. Und natürlich verkosten wir auch einen Wein und dabei sprechen wir dann auch über das interessante Thema Etikettendesign. Es ist also ein super spannendes, inspirierendes und interessantes Interview geworden, wie ich finde. Hanneke ist einfach mega sympathisch und ich mag sie unheimlich gern. Ich bewundere ihre unkonventionelle Art und Weise, wie sie ihr Weingut gestaltet und führt. Ihre absolut überzeugende Philosophie des ökologischen Weinbaus ist unbedingt nachahmenswert und sowas von nachvollziehbar. Und ich finde es einfach großartig, was sie macht. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Hallo, liebe Hanneke. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast hier, in meinem Aufnahmestudio.
Danke für die Einladung.
Ja, finde ich cool, dass du da bist und ja, mein Podcast-Projekt da auch so ein bisschen unterstützt damit. Das freut mich ja auch immer sehr. Ich habe im Intro schon ein bisschen was über dich auch erzählt und du gehörst ja zu denjenigen Nachfolgerinnen, die erstmal draußen in der freien Wirtschaft oder Marktwirtschaft waren und dann ins Weingut kamen, um es dann zu übernehmen. Ist das so richtig?
Ja, das ist so richtig, ja.
Erzähl mal, was waren deine Stationen, bevor du dich dann dazu entschlossen hast, zurückzukommen? Und wie war so der Prozess? Lass uns da mal dran teilhaben.
Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich dich treffen kann mal wieder, weil wir sehen uns ja jetzt gerade auch nicht mehr so oft,
ja, durch Corona. Das ist echt schade, ja.
Da ist der Vinissima-Verband ja auch nicht ausgenommen. Und der Austausch, der tut mir immer total gut und deswegen ist es schön, dass wir hier zusammenkommen. Also meine Stationen, soll ich bei der Kindheit anfangen? Oder?
Also oder? Wenn das dazu beigetragen hat, dass du jetzt da bist, wo du bist, ja. Und dein Interesse vielleicht auch für Wein oder für ja überhaupt ja. Diese ganze Thematik, dann klar.
Hat's auf jeden Fall, ja. Dann fange ich mal da an, weil ich hatte so ein prägendes Erlebnis oder Ereignis in der Kindheit, was schon mich für meinen späteren Lebensweg auch schon, ja, wie gesagt, geprägt hat.
Ja. Ja.
Also ich bin in Biebelnheim auf dem Weingut geboren und dann mit 12 Jahren mit meiner Mutter und meinen Schwestern in die Niederlande gezogen. Und das war schon so ein Eye-Opener für mich im Nachhinein. Also damals war es ganz schlimm, weil die Eltern sich getrennt haben. Mhm. Aber dass ich meine Jugendjahre in der niederländischen Kleinstadt verbringen durfte, in Zwolle am Eiselmeer, das war im Nachhinein ein ganz großes Geschenk. Also dass ich da einfach eine andere Kultur, eine andere Sprache kennengelernt habe.
Also du siehst das jetzt rückblickend positiv, absolut.
Ja. Und dann sind wir nochmal nach Mainz gezogen, alle zusammen, mit meinem Vater auch wieder. Denn meine Eltern haben das nochmal getestet, ob es nicht doch geht. Die Liebe war da, aber praktisch war es irgendwie dann doch nicht umsetzbar, hat nicht geklappt. Aber hat dazu geführt, dass ich dann in Mainz gelandet bin, was auch sehr cool war, mit 16 dann nach Mainz zu ziehen. Also auch das war natürlich erstmal schwierig, wieder weg aus den Niederlanden, weil ich habe mich da schon wohl gefühlt und Freunde gefunden natürlich.
Mhm.
Aber ich hatte dann die Möglichkeit, in Mainz zu studieren. Und das war auch nochmal ganz tolle Zeit, also über die ich sehr froh bin und wofür ich sehr dankbar bin, dass ich das hatte, diese Zeit,
ja.
Ohne irgendwelchen Erwartungen nachzueifern, dass ich da irgendwie im Weingut jetzt tätig werden muss. Ich hatte auch das Glück, dass ich eine große Schwester habe, die Weinbau studiert hat. Das heißt, irgendwie dieses Weinbau-Thema war irgendwie so...
War schon belegt quasi.
Belegt, ja, so ist es ja irgendwie so in Familien.
Ja,
quasi
klar.
Unausgesprochen, aber belegt.
Ja.
Ja, so war es halt. Und gut, dann war ich in Mainz und habe immer viel getanzt schon. Und war da in einer Tanzschule auch, hatte ich eine Trainerin, die hat mich da zur Hand genommen, die Chefin, und hat mir da quasi eine Ausbildung im Jazz und Modern gegeben, und dann habe ich da angefangen, Tanz zu unterrichten in Mainz an allen möglichen Stellen und Projekte gemacht und dann BWL studiert, weil wusste halt auch nicht so genau, was ich machen soll, und dann, was macht man dann? Naja, dann studiert
BWL geht immer.
Studiert Frau halt BWL. Und da habe ich mich dann in den Grundlagen, die beim BWL so angenommen werden, also die Maximen, da habe ich mich so ein bisschen dran gestört, da habe ich gemerkt, es passt nicht zu dem, wie ich Wirtschaft sehe. Also, und da bin ich dann in die Soziologie gekommen, also quasi auch mit dem Streben nach Wirtschaftsformen zu suchen, die irgendwie nachhaltig sind und die nicht nur ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig sind. Das war so meine Frage. Und auch, muss es immer mehr sein? Also muss der Gewinn maximiert werden oder kann ich nicht in einem Kreislauf arbeiten, in der Kreislaufwirtschaft? Und da bin ich dann wieder zur Landwirtschaft gekommen, ne? Weil das ja schon auch immer ein Kreislaufgedanke ist in der Landwirtschaft. Und war ich dann, als ich dann den Abschluss hatte in Soziologie mit Schwerpunkt Wirtschaft, nachhaltiges Wirtschaften, dann hatte ich natürlich auch mir Unternehmen für die Abschlussarbeit angeschaut und war dann total fasziniert von Alnatura und auch der Philosophie, die dahinter steht, also da auch anders Partnerschaft zu leben mit Wirtschaftspartnern. Und da habe ich mich dann vorgestellt, und ich wusste, der Chef ist Anthroposoph, der Dr. Götz Rehn. Und da habe ich dann mich nochmal mit Eurythmie beschäftigt, habe dann gedacht, okay, ich gehe in das Vorstellungsgespräch und kann meinen Namen im Notfall tanzen. Tanzen war ja schon immer mein Element. Das hat dann einfach gut gepasst. Ja. Und dann habe ich da 6 Jahre gearbeitet bei Natura im Vertrieb als Key Account Managerin. Hatte da dann auch irgendwann, durfte ich dann den niederländischen Markt erobern.
Ja, das wäre dann auch perfekt gewesen, oder?
Ja, ja.
Also hat es dazu beigetragen, dass du erzählt hast, mal, du hast in den Niederlanden gelebt? Kam das daher oder
ich hab mir den war das Zufall? Nee, ich habe mir den Markt quasi selbst gesucht. Also man muss ja dann schauen, wo gibt es mögliche Absatzkanäle und da habe ich natürlich schwerpunktmäßig in Niederlanden gesucht, was für Partner optional gut wären. Einfach aus Eigennutz, weil ich dann in die Niederlande reisen kann und meine Sprache nutzen kann. Also in Frankreich gibt es jetzt auch neue Partner von Einatura. Aber in den Niederlanden war dann schon für mich naheliegend.
Ja, total.
Das hat auch riesen Spaß gemacht und ich habe auch da nochmal meine sprachlichen Fähigkeiten, von die im Teenageralter aufgehört haben, habe ich da auch echt nochmal aufbessern können.
Ja. Und nutzt du es heute, deine Sprache noch?
Die Familie von meiner Mutter ist halt dort. Gut, meine Oma lebt jetzt nicht mehr und mein Opa auch nicht mehr. Die waren für mich schon eher so, dass ich mit denen auch noch mehr telefoniert habe. Aber meine Onkels und Tanten, also wenn wir in den Niederlanden sind, dann sehe ich die. Und
das finde ich cool.
Die kommen auch alle natürlich gerne zu uns aufs Weingut und verbringen da immer noch gerne Zeit. Und mit meiner Mutter spreche ich auch noch Niederländisch. Und ja, das ist schon, ich versuche es zu pflegen.
Ja, cool.
Und natürlich versuche ich da auch absatzmäßig, das niederländische Fernsehen war jetzt da, eine niederländische Weinbuhrerin aufzusuchen. die suchen, die haben so ein Programm, das ist ja, so eine Nachfolge von Bauer sucht Frau.
Hä?
Ja, also, aber das ist, die Folge heißt jetzt Onze Boerderij in Europa. Also die suchen nach niederländischen Landwirtinnen und Landwirten, die irgendwo in Europa sich niedergelassen haben.
Gibt's
sehr viele, ja,
cool.
Weil in Niederlanden auch gerade, da geht's auch um nachhaltige Landwirtschaft, da ist ja die flächenbezogene Tierhaltung kaum möglich. Und Niederlande ist ja sehr, sehr stark in Schweine und Tierhaltung. Und es fehlen aber die Flächen. Und wenn dann junge Landwirtinnen und Landwirte irgendwie das anders machen wollen oder nachhaltiger, dann müssen sie halt ins Ausland.
Okay.
Und die besuchen die da auf dieser Fernsehreise. Und dann waren die eben auch bei uns. Ich war dann so eine Ausnahme. Ich bin ja nur halb Niederländerin, aber es ging noch, weil ich halt
Sprache gelebt habe. Ja, genau. Das gilt. Aber du bist Deutsche, ne? Du hast keinen Doppelpass oder so.
Ja, ich habe einen deutschen Pass.
Ja. Ach, spannend. So, und dann warst du bei Einatura im Vertrieb.
Genau, ja.
Und dann?
Dann wurde mein Vater 60 und hat auf den Tisch gehauen. Hat gesagt, also nicht auf den Tisch gehauen, aber er hat schon deutlich uns alle drei zusammengerufen. Ich habe ja zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere.
Ja, ich kenne, glaube ich, deine. Nee, die Elske ist die
jüngere. Die Elske ist die ältere.
Das ist die ältere.
Ja, und die Frauke ist die jüngere.
Ja, die Frauke kenne ich jetzt nicht so gut.
Ja. Ja, die ist in der Weinbranche auch überhaupt nicht unterwegs.
Okay. Aber die Elske hat Weimar studiert, echt?
Ja, in Geisenheim. Die hat auch in der Forschungsanstalt gearbeitet, also lange, und ist dann von da über die Forschung, dann hat sie nochmal ihren Master in den Niederlanden, auch in den Niederlanden gemacht natürlich, und in Wageningen, und hat dann über genetische Ressourcen im Max-Planck-Institut in Köln ihren Doktor gemacht
und
ist dann vom Weinbau irgendwie abgedriftet sozusagen. Ja, ja, genau.
Okay.
Ja, und die Frauke, die war sehr jung, als wir vom Weingut weggezogen sind. Die hat jetzt nie so einen Bezug zum Weinbau gehabt und ist eigene Wege gegangen.
Ja, aber ist ja auch super dann.
Ja.
Und dann? Hat der Papa gesagt,
hier, ach so,
ich
genau.
bin jetzt 60. Ich will jetzt nicht mehr so lange machen.
Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, ja.
Ja.
Ob er muss ja auch sich Gedanken machen, da die Strukturen waren ja schon in der Zeit, wo er den Betrieb übernommen hat, so, dass man alles in den Betrieb steckt und die Rücklage eigentlich dann die Kinder sind oder die Nachfolge.
Ja, klar.
Und deswegen musste er sich da natürlich jetzt organisieren und hat dann auch tolle Lösungen gefunden, die ich jetzt auch wieder denke und interessant finde, mit Stiftungen und das war halt eine Option, halt den Betrieb einfach ins Externe abzugeben, eine sinnvolle Geschichte. Oder eine von uns macht's, ja. Und meine große Schwester, die Elske, die hatte das ja auch immer so als Backup. Wir hatten das beide immer so ein bisschen als Backup. Naja, also ins Weingut können wir ja immer.
Ich kenne das so.
Und dann wurde das plötzlich ernst, ja.
Mein Vater hat immer gesagt, wenn ich irgendwie da mal wieder so eine Phase hatte, wo ich dachte, oh, ich könnte mal wieder was anderes machen. Wie mutig ist man, da den Weg zu gehen? Und er hat immer gesagt zu mir und meiner Schwester, wenn irgendwas ist, ins Weingut könnt ihr immer kommen. Ja, wir haben genug Arbeit. Das war, wie du sagst, so ein Backup. Das finde ich auch ganz cool eigentlich, das zu als Kind so zu erfahren auch, ne? Diese Sicherheit zu haben im Rücken.
Ja, absolut. Also das war für mich, das Bibelnheim und das Weingut war für mich immer wie so eine Festung. Also, und da ist ja als Kind dann schon mal einiges zerbrochen, so von familiären. Aber dieses Bibelnheim, also da waren ja auch immer meine Großeltern, das war für mich immer so eine ganz tolle Sicherheit. Ja. Und ja, Heimat, ja, für mich immer wieder neu. Du musst ja dann, wenn du so oft umziehst, irgendwie dann neue Freunde findest und so, dann ist es der Begriff Heimat ja auch irgendwie ganz eigener, aber das ist schon auch ein Teil Heimat immer gewesen, ja. Mhm. Und das war einfach gut. Und als er dann gesagt hat, so jetzt, ich will jetzt planen für meinen nächsten Lebensabschnitt, da hat die Elske die Hintertür zugemacht. Also meine ältere Schwester hat gesagt, okay, sie hat sich dagegen entschieden, was für mich dann auch erst die Tür so richtig geöffnet hat. Also da bin ich ihr auch total dankbar, dass sie da so konsequent einfach diese Entscheidung dann getroffen hat. Und dann konnte ich das für mich entscheiden, ohne, für die Frauke war es nie relevant, aber ohne jetzt die Schwester mitdenken zu müssen. Mhm. So, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, wie
das wegzunehmen.
Genau, so. Ja. Und es war einfach total gut, da frei entscheiden zu können. Und ja, dann habe ich da, ich habe nochmal so ein Coaching gebraucht. Das war so ein richtiger, ich muss schon sagen, Arschtritt-Coaching. Also das war super. Also der hat wirklich so in die Wunden reingeschossen, ja, gedrückt. Wo dann auch klar war, was hält mich eigentlich zurück. Und also so vom Selbstbewusstsein her hatte ich dann ja beruflich auch schon so ein bisschen Erfahrung und das war es nicht mehr, aber ich habe halt gemerkt, das ist natürlich so ein rheinhessischer, ursprünglich landwirtschaftlicher Betrieb, ist halt geprägt von sehr, sehr vielen Erwartungen. Und meine Großeltern haben auch noch beide gelebt und die sind da schon ein ganz wesentlicher Treiber von gewesen, von diesen Erwartungen. Und meine Mutter ist ja weg, eben weil sie diesen Erwartungen nicht entsprechen konnte oder wollte. Ja, die war halt berufstätig extern und das war halt, damals hat man dann gedacht, der Betrieb gibt's nicht her, deswegen muss die Schafe gehen. Ja, aber es war nicht so, sie wollte gerne arbeiten. Und das ist, ich merke es ja jetzt selber, wie schwierig das ist, wenn man einen Partner hat, der extern arbeitet, wenn man ihn ständig brauchen könnte. Also ich verstehe mittlerweile auch den Wunsch, dass man einen Partner findet, der mitmacht. Ja. Ist für mich mittlerweile, also damals habe ich da voll für gekämpft, ich mache das alleine und meine Großmutter hat sich immer Sorgen gemacht, hat immer gesagt, Großmutter, das war eine andere Zeit und ich habe auch jetzt keine Kinder, du hast ganz andere Issues gehabt, du hast noch Tiere gehabt und einen Garten und ich mache mich ja frei von diesen, von bestimmten Dingen, ja, und dafür habe ich halt auch Zeit, einen Betrieb zu führen und ich kann das auch, ja. Aber sie hat sich da immer bis zum Schluss Sorgen gemacht, ja, ob ich das packe und ach
Kind.
Kind, brauchst doch einen Mann, einen Techniker, such dir einen Techniker, hat sie immer gesagt.
Ja, genau.
Und ja, also da bin ich dann rein und jetzt habe ich den Faden verloren.
Wo war dann die Entscheidung?
Ach so, genau.
Du hast das Coaching gemacht.
Genau, und da war die Frage so, bin ich frei genug, um das zu machen in meinem Sinne? Also ohne diese Erwartungen. So, und da habe ich gemerkt, okay, das ist einfach, was mich noch so zurückhält. Ja? Einmal bist du frei genug und das andere natürlich, die Zahlen müssen auf den Tisch. Und da bin ich zurückgekommen von dem Coaching und habe mich so innerlich gewappnet und so, jetzt muss ich mit meinem Vater sprechen und ich muss frei sein können und so. Und dann habe ich so, Papa, ich kann das machen mit dem Betrieb, aber ich brauche die Zahlen und ich kann das nur machen, wenn ich frei sein darf in meiner Art und das auch den Betrieb so führen darf, wie ich es für richtig halte. Mhm. In meiner eher kreativen, nicht Führungsstil, also ich habe keinen patriarchischen Führungsstil, logischerweise. Insgesamt habe ich auch andere Vorstellungen von Teamarbeit und wie so ein Weingut funktionieren kann. Und ich bin auch einfach eine Frau. Ja? Mhm. Und das muss auch einfach sein dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, mach.
Und ich habe gedacht,
jetzt muss ich ja irgendwie mich da irgendwie freikämpfen und was. Und nee, mein Vater hat da auch seine Geschichte gelernt. Ja, der war cool. Ja, natürlich, mach das in deinem...
Oh, perfekt,
ja.
Annika, oder?
Ja.
Jetzt mal ohne Witz.
Und in dieser Einstellung hat er auch den Betrieb übergeben und haben wir auch den Prozess gestaltet. Und also da bin ich wirklich ganz dankbar, dass ich da so einen tollen Papa habe.
Mega.
So gut mitgestaltet auch. Ja.
Und das war dann wann? Also wann bist du zurückgekommen?
Also ich habe den Betrieb übernommen 2018 und habe aber nochmal, also ich habe noch bei Alnatura gearbeitet, bin dann auf Teilzeit gegangen, um in die Ausbildung zu gehen, habe die anfangs so ein bisschen in Teilzeit gemacht und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich muss es jetzt 100% machen, habe 2 Jahre Ausbildung gemacht.
Also Rentnerlehre quasi?
Ja.
Mhm. Okay, cool.
Und ein Jahr auch bei deiner Familie.
Stimmt.
Und und dann danach habe ich noch ein Jahr gearbeitet bei meinem Vater als Angestellte sozusagen. Und dann 2018 im Sommer war die offizielle Übergabe.
Mhm. Cool. Wie hat sich das angefühlt, das zu übernehmen dann? Gut. Wirklich das Zepter zu übernehmen?
Gut, ja. Hat sich richtig, also war für uns schon ein großer Moment. Meine, es ist ja so, da hängen ja dann mehrere mit dran, auch die meine Schwestern waren bei der beim Notartermin dabei.
Die mussten sie ja quasi als scheidende Erben auch und so.
Genau.
Ich kenne das.
Ja. Auch da musste es ja Verhandlungen geben, aber das war bei uns keine Verhandlung. Also wir haben da echt, ich habe auch einfach ganz tolle Schwestern, die da einfach losgelassen haben und die Frau von meinem Vater war dabei, auch sehr wohlwollend, dass es alles gut läuft und so hat es wirklich gut geklappt. Und mein Vater hat immer gesagt, so ein Weingut ist wie ein Werkzeugkasten und man braucht alles, was da drin ist in diesem Werkzeugkasten, um zu arbeiten. Und wenn man da jetzt einen Hammer rausnimmt, um es der Schwester zu geben, dann fehlt der Hammer im Werkzeugkasten. Und der Betrieb insgesamt ist natürlich viel wert. Und wenn man das rein, also in der freien Wirtschaft bewerten würde, dann müsste man da ganz andere Auszahlungsbeträge festlegen. Und in der Landwirtschaft ist es aber so, dass du nicht einfach einen Hammer aus der Werkzeugkiste
rausst. Ja, genau. Aber ein cooles Bild mit dem Werkzeugkasten, ja. Finde ich cool.
Ja, das fand ich auch ganz hilfreich und das sehen meine Schwestern auch so. Und ich bin auch da gibt es ja Ehepartner und auch die, wenn du nicht vom Weingut bist, das kenne ich ja von meiner Mutter, die da in das Weingut reingekommen ist, dann hast du einen ganz anderen Blick auf diese Dinge. Und auch da bin ich total dankbar, dass ich einfach 2 Schwestern habe, die das autark entschieden haben und da so mitgemacht haben.
Ja, das ist so wertvoll. Ja. Und das freut mich auch voll für euch jetzt oder für dich jetzt, dass du da so frei auch dran gehen kannst. Und ich muss sagen, also ich bin ja auch eine scheidende Erbin.
Ja.
Und ich habe, also meine Schwester und ich, wir haben beide auch meinem Bruder gegenüber, da waren wir ganz, ja, ganz wohlwollend auch und haben das auch gesehen und haben auch aus vorigen Generationen Erfahrungen auch mitbekommen, dass das, wie du gerade sagtest, von außen anders bewertet wurde. Da hieß es, ja, da stehen ja Riesengebäude und Maschinen, was das alles wert ist, da hätte ich gerne die Hälfte von. Das geht nicht. Du kannst so einen Betrieb nicht einfach teilen, ja, und kannst da die Werte einfach rausnehmen.
Ja.
Das funktioniert nicht. Und das wussten meine Schwester und ich und haben deswegen auch gesagt, es ist alles gut so. Mein Vater hat es auch damals ganz gut geklärt im Vorfeld und alles vorbereitet und hat uns da auch zwischendurch auch immer teilhaben lassen.
Mhm.
Und das lief auch richtig gut, weil wir wollten, ja, dass wir danach auch immer noch uns in die Augen gucken konnten und dass das Familiäre einfach zusammenbleibt. Und wir wollten beide nicht ins Weingut.
Ja.
Das war einfach so und wir wollten da auch nicht tauschen, weil das ist ja auch nur eine Verantwortung, die du da auch hast, die du jetzt auch hast mit dem Ganzen, ja. Und das gehört ja auch noch mit dazu und das muss auch hoch bewertet werden, finde ich, im Vergleich.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist schon nach wie vor, natürlich ist Bibelnheim bei uns jetzt nicht so ganz unbelastet, weil meine Mutter da ja weg ist. Aber trotzdem ist es für mich ganz wichtig, auch ich habe ja auch Tanten, die da groß geworden sind. Ja? Also die Schwestern von meinem Vater, die, wenn die in das Haus reinkommen, die haben da ihre ganze Kindheit verbracht. Und das sind ja schon, das hat einen ganz anderen Wert, als wenn ich jetzt ein neues Haus baue oder irgendwo einziehe, wo ich jetzt keine Familiengeschichte drin habe. Und da so ein Gleichgewicht zu finden, ist für alle wichtig. Also meine Tanten, die klingeln, ja, das ist schon auch so ein Ding, die könnten auch gefühlt einfach reingehen, weil sie schon immer da reingegangen sind. Aber da ist schon auch viel Vorsicht und
Respekt auch.
Und Respekt, finde ich. Das ist
ganz wichtig. Und, also ich kenne auch Beispiele, da laufen die da einfach dann drin oder auch dann der Vater dann jeweils noch.
Ja,
ne? Ist ja mein Haus, ne? Das habe ich schon mal gebaut. Da kann ich rein und raus, wie ich will.
Genau.
Aber finde ich super, dass das so funktioniert bei euch. Und wohnst du in dem Haus? Ja, ist dein Vater ist da quasi dann auch ausgezogen, hat den Betrieb dir komplett mit Wohnhaus übergeben.
Ja, also mit allem Equipment auch, was manchmal auch Freud und Leid zugleich. Ich habe die schönen Tonschüsselchen, aber ich habe auch die ganzen alten Familienbilder. Also die Situation war halt die, dass mein Vater schon, ich glaube, 15 Jahre jetzt dann neu verheiratet war und seine Frau in der Nähe von Ludwigshafen in einem kleinen Dorf auf dem Kohlhof wohnt und da selber auch neu gebaut hat nach ihrer Trennung, mit einer Freundin ein Haus sich teilt und da ist mein Vater jetzt eingezogen und der konnte da, dadurch, dass sie schon so lange auch eine Beziehung auf Distanz hatten, hatte der da eigentlich schon sein Equipment sozusagen, Schreibtisch, Bett, Zahnbürste.
Ja, genau.
Und die Gudrun hat mal so ganz nonchalant gesagt, der Eugen kann ja eigentlich mit der Zahnbürste einziehen, aber das Bibelnheimer Haus war halt noch voll, ja. Und das war schon ein langer Prozess, zwischendurch auch krankheitsbedingt aufgehalten. Also es hat einfach eine ganze Zeit gebraucht, bis er da wirklich den Schritt dann gemacht hat. Und ich hatte in der Zeit in einer Wohnung gelebt auf dem Hof. Da ist noch so eine ausgebaute Wohnung von einem Stall und also was damals ein Stall war und da habe ich mit meinem damaligen Freund dann zusammen gewohnt und dann, als der Eugen dann ausgezogen ist vor, ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her.
Ja, gell, das ist noch nicht so lange. Ja. Also als ich das letzte Mal bei euch war, da hat er noch da gewohnt und du in der Wohnung, genau.
Ja, und da ist er dann ausgezogen und wir haben so ein bisschen renoviert, aber auch jetzt nicht groß investiert, weil ich auch gesagt habe, ich will jetzt erstmal selber Umsatz machen, damit ich dann guten Gewissens
investieren kann.
Genau, also da ist noch eigentlich alles beim Alten, nur so ein bisschen angestrichen.
Ja, ach, schön. Ich würde gern bei dem Thema noch so ein bisschen bleiben kurz, weil ich es echt toll finde, wie ihr das dann gemacht habt. Und das würde mich auch noch mal ein bisschen näher interessieren. Du hast irgendwas auch von Stiftung gesagt, weil was wäre das noch für eine Option gewesen?
Also es gibt zum Beispiel die Bio-Bodengenossenschaft, das ist jetzt eine Genossenschaft, das ist genossenschaftlich organisiert, da kann ich quasi, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt keine Betriebsnachfolgerin, die das Weingut übernimmt, kann ich da Genossin werden mit meinem Grund und Boden, das in die Genossenschaft reinbringen und dann gibt es einen Genossenschaftsvertrag quasi. Und da wird dann ausgehandelt, wie lange ich den Betrieb noch bewirtschafte, wann ich in Rente gehe und wie lange so eine Übergangsphase. Also da kann man verschiedenste Parameter, wie man es halt braucht und wie es halt auch irgendwie passt, aushandeln. Rente natürlich, also da sorge ich jetzt nochmal anders für. Also mein Ziel ist es, nicht Rente aus dem Betrieb zu brauchen. Da arbeite ich ganz fleißig dran. Und da
sehr gut.
Bin ich jetzt auch lieber ein bisschen am Verzichten. Und dass später diese Verantwortung nicht auch noch da ist für jemanden, der dann einsteigt. Dann sorgt diese Bio-Bodengenossenschaft dafür, dass wir gemeinsam nach Nachfolgerinnen suchen. Also da gibt es einen riesen Pool an jungen Landwirtinnen und Landwirten oder Winzerinnen und Winzern, die eben keinen Betrieb haben, aber gut ausgebildet sind und was starten wollen, aber kein Kapital haben. Und da wird dann quasi jemand gesucht, der dann einsteigt und dann wird es, quasi, die sind dann auch Genossen und der Grund und Boden gehört dann der Genossenschaft und die sind dann quasi auf Lebzeiten, können die dann das Ding bewirtschaften. Und das Positive daran ist, dass du automatisch auch eine betriebswirtschaftliche Begleitung hast, also diese unternehmerischen Thematiken. Das ist
eine Unterstützung dann von deren Seite auch.
Ja. Genau. Und die ist halt sehr professionell, weil die natürlich mit einem ganz anderen Kapital wirtschaften, da die halt sehr viel Grund und Boden dann irgendwann in der Genossenschaft haben oder jetzt auch schon haben. Und das war so eine Idee. Eine andere Idee war mit der Stiftung Ökologie und Landbau, die Söll. Das ist so eine relativ etablierte ökologische Stiftung, die auch Höfe hat, die dann extern weitergegeben werden, wenn keine Nachfolgerin da ist. Und ich finde die Idee ganz charmant, also Grund und Boden abzugeben an eine gute Sache und mich selbst auf die Arbeit und das Bewirtschaften zu konzentrieren und auch mein Ego oder so nicht bestärkt zu fühlen dadurch, dass ich Großgrundbesitzerin bin, sondern dadurch, was ich tue. Und das fand ich einfach einen sehr spannenden Gedanken. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt ist mein Mann mit eingestiegen und jetzt sind gerade ganz andere Themen dran und jetzt ist es gerade total in den Hintergrund gerückt, aber mir ist es halt wichtig, dass der Betrieb auch, also dass diese 30 Jahre ökologische Bewirtschaftung, die mein Vater jetzt aufgebaut hat, wir haben auch ein Stück, also wir bewirtschaften 13 Hektar, aber 4 Hektar sind so an einem, in einem zusammenhängenden Stück und das ist ja schon was ganz Besonderes im Weinbau. Und da wird jetzt seit 30 Jahren ökologisch gewirtschaftet, das heißt, da summt und brummt und da ist sehr viel, also sehr guter Boden aufgebaut mit viel, so gutem Humus. Ein eigenes
Mikroklima irgendwie.
Genau.
So ein Mikrokosmos.
Ja, ja, cool. In der Mitte haben wir auch Weinberg weggemacht und eine Zeile für die Natur quasi. Auch mit rheinhessischen Kräutern und Bäumen und Sträuchern quasi eingesät und gesetzt. Und das ist so ein, das ist was, was mir unglaublich wichtig ist, dass das Bestand hat. Und falls ich dann nicht direkt eine Nachfolgerin hätte, dann ist es für mich eine schöne Option, das in eine Genossenschaft zu geben, die dafür sorgt, dass das weiterhin ökologisch bewirtschaftet wird.
Ja, verstehe.
Und deswegen halt Biobodengenossenschaft, weil die hat natürlich zum Ziel, Boden aufzubauen, zu erhalten und ja, einfach dann auch irgendwo uns unsere Grundlage zu erhalten.
Ja, und das ist diese Philosophie, die du ja auch hast.
Ne? Ja,
dann ist das ja auch schön zu wissen, wenn es sowas gibt, dass man das auch in diese Hände dann noch gibt.
Und das fand ich, und das ist auch eine, sag mal, für mich ein ganz befreiendes Wissen. Also ich habe jetzt selber keine Kinder und falls jetzt keine kommen sollten, dann hört es nicht auf. Und das fand ich irgendwie, das fand ich auch für meinen Vater total befreiend und für uns ja auch, dass er gesagt hat, du, wenn ihr es nicht machen wollt, also ich will euch das nur übergeben, wenn ihr es wirklich wollt und nicht, damit ich versorgt bin im Alter und damit der Betrieb als Familie weitergeführt wird und so. Und er hat dann gesagt, wenn nicht, dann gebe ich es in eine Stiftung. Und das war für uns auch so, okay, der gibt den Betrieb einfach nicht mehr. Jetzt müssen wir uns erstmal ernsthaft Gedanken machen. Also das war
aber total nachvollziehbar aus seiner Sicht, ja. Und total weitsichtig auch.
Ja, ja,
cool.
Ja.
Und das habe ich noch nie gehört vorher, finde ich mega.
Ja, und die habe ich dann auch bin bei Ecovin in unserem Bio-Weinbauverband in der Jungwinzertagung Orga-Team lange gewesen. Und da haben wir die auch mal eingeladen dann. Und einfach, das ist natürlich spannend, toll, wenn man in so einer, wenn man sich engagiert für sowas wie eine Jungwinzertagung, kann man sich selbst die Referenten raussuchen. Das kennst du ja auch, ja?
Ja, genau.
Da kann man sich ganz interessante Leute dann auch einladen und auch solche Dinge dann einfach mal denken.
Ja, und das interessiert ja noch viel, viel mehr andere dann auch, ne?
Ja.
Kann ja ganz hilfreich sein, auch für die, die es dann, ja, die noch nie in so eine Richtung gedacht haben. Wie gesagt, also ich höre das so auch zum ersten Mal. Die Option kenne ich noch gar nicht. Wird halt oft in der Landwirtschaft oder dann auch im Weinbau irgendwie so von den Kindern halt erwartet, ne?
Ja, oder es wird sich auf jeden Fall gewünscht und ich kann es auch verstehen, ja, also ich höre ja auch, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche und so und dann höre ich die Begeisterung raus, wenn die Kinder sich für einen Traktor begeistern und mit rausgehen und der eine ist der Schaffer und der andere ist der Philosoph und aber Hauptsache ein Schaffer ist dabei und so, ja.
Die werden schon direkt eingeteilt. Der mag dann wohl das und die mag dann
die
Vermarktung und das wird schon immer direkt ausgeklüngelt im Vorfeld. Oh, ich bin da so hin und her gerissen immer. Ich finde das manchmal schrecklich und
auf der anderen Seite auch verständlich.
Ja, total, total.
Ja, ich gucke ja bei mir im Umfeld auch, bei meinen Nichten und Neffen oder bei, wir haben ja noch mehr so Kinder in unserem Umfeld, die gerne auf den Betrieb kommen und so. Und man kann es gar nicht vermeiden, diesen Gedanken, ja, diese Freude, wenn so ein kleiner Junge oder so ein kleines Mädel so begeistert auf den Traktor springt und fahren will. Das ist halt schön,
ja.
Das ist auch, hat auch was Schönes, ich will es gar nicht verurteilen. Aber mir ist es wichtig, eine andere Option zu haben, um den Kindern trotzdem die Freiheit zu lassen.
Ja, schön. Wenn ich Gesprächspartnerin habe, wo es eben auch so um Betriebsnachfolge und so weiter ging, dann frage ich immer auch ganz gerne so nach Ratschlägen, die du die dann vielleicht auch anderen helfen könnten. Was sind denn so deine Empfehlungen, deine Tipps dafür, dass so eine Betriebsübergabe oder so ein Generationenwechsel, dass der gut gelingt, so aus deiner Erfahrung heraus.
Also ganz praktisch, wenn es eine Familie ist, die kommunikativ stark ist und jetzt bin ich eine Frau und ich würde mich als sehr kommunikativ einschätzen, da habe ich natürlich einen großen Vorteil. Wenn es eine Familie ist, wo diese Gesprächskultur nicht so herrscht, und dann ist es ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und da empfehle ich auf jeden Fall auch dann, sich jemanden zu holen, der das begleiten kann. Was uns sehr geholfen hat, das war, ich glaube, ein Venissima-Event mal in Mainz, kann es sein, wo einer von der Hochschule Geisenheim war und die Unternehmensverfassung vorgestellt hat.
Ah ja, ja, ja.
Und dieses Dokument, damals habe ich den direkt angeschrieben, ob ich das haben könnte, weil die Fragen, die er da reingeschrieben hat, die schienen mir ganz hilfreich. Und er hat da auch gesagt, ich weiß nicht mehr, was war, aber...
Ich überlege auch die ganze Zeit. Ja, aber das, also wenn ich es rausfinde, wäre es ja auch vielleicht eine gute Unterstützung. Dann würde ich Shownotes, also man kann bei Podcaster noch immer Informationen reinstellen.
Also das hat, das heißt Unternehmensverfassung, dieses Dokument. Und da geht's, es fängt an mit Zielen. Und wir haben diese Unternehmensverfassung nicht zu Ende geführt, mein Vater und ich. Aber wir haben sie gemeinsam angefangen. Und allein diese ersten Fragen waren total wichtig. Und das hat er auch schon so, dieser Professor hatte das auch gesagt in seinem Vortrag. Man denkt immer, man weiß, was die anderen sich wünschen. Und man denkt immer, man weiß, was die anderen vorhaben und zum Ziel haben auch. Und man denkt immer, man hat die gleichen Ziele. Das ist einfach ganz klar nicht der Fall. Und da passiert ja auch oft diese unausgesprochenen Erwartungen und so, da passiert oft der Konflikt, ist ja oft in dem Unausgesprochenen los. Es geht dann am Ende ums Geld, aber dahinter steckt ein ganz anderes Gefühl oder ein ganz anderer Wunsch. Und da diese Ziele mal getrennt aufzuschreiben, für den Betrieb, für sich selbst, festzustellen, das kann man gar nicht trennen, weil man so mit dem Betrieb verwachsen ist. Also auch dieses und das einfach, das war ja dann für meinen Vater auf jeden Fall der Fall. Der konnte das überhaupt nicht trennen, was ja auch verständlich ist, wenn man groß wird in einem Betrieb, geboren ist in einem Betrieb, groß wird und nie weg ist.
Ja.
Das ist immer eins gewesen. Und da hat er ja allein in diesem Prozess festgestellt, okay, jetzt bin ich mal dran. So. Und jetzt überlege ich mal, was ist denn eigentlich mein Ziel noch für den Betrieb, aber was will ich eigentlich? Mhm. Und das ist ja dann schon mal so ein Schritt weg vom Betrieb. Also das gehört ja auch zu diesem Loslassen-Prozess dazu. Und ich für meine Verhältnisse musste auch mal gucken, so was sind eigentlich, jetzt ist das alles schon ökologisch, ja, was bringe ich denn jetzt hier eigentlich noch für eine Vision rein, ja. Mein Vater hat schon so viel toll gemacht und neue Wege gegangen und ich übernehme einen unglaublich fruchtbaren, funktionierenden, tolles Weingut, die Weine sind super, unser Mitarbeiter, der Martin Knab, ist seit 25 Jahren da und macht den Wein, ist Betriebsleiter und noch viel mehr. Und da musste ich dann auch mal gucken, was sind eigentlich jetzt meine Ziele.
Wie bringst du dich da ein?
Ja, und dann kann man auch verhandeln über das Geld am Ende, was da ist und was noch übrig bleibt, was zusätzlich generiert werden muss. Also und dann, was sind unsere Unternehmenszweige? Also einfach auch diesen Ist-Zustand mal aufzuschreiben. Und das ist alles in dieser Betriebsverfassung, da guckt man sich alles an, wie es jetzt ist.
Man ist das so ein Leitfaden dann oder was quasi?
Da gibt es verschiedene Paragraphen und dann arbeitet man die so gemeinsam durch.
Aber das ist ja cool.
Das ist sehr hilfreich. Und da war auch für uns die Überlegung, brauchen wir da jetzt jemanden, nehmen wir uns da jemand dazu? Am Ende haben wir es dann ohne gemacht. Aber ja, also ich glaube, da würde ich mich auch nicht verscheuen, jemanden dazu zu holen.
Ja, wobei da die Auswahl immer schwierig ist. Es gibt ja mittlerweile so viele Coaches und da ist es dann immer wichtig, dass auch, ich nenne es jetzt mal Parteien, beide Parteien auch zufrieden mit sind und dass es auf einer Ebene ist, wo alle mit können, dann schwierig. Aber also das mit diesem, ich nenne es jetzt mal Leitfaden, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein cooler Tipp.
Ja.
Gut, da müssen auch alle mit d'accord gehen und offen dafür sein, aber zumindest kann man sich da mal so entlang hangeln, ja.
Genau.
Also sehr cool, danke. Dann hast du gesagt, du hast dann auch für dich überlegt, wie du dich dann mit in den Betrieb einbringst. Was war denn das Erste, was du geändert hast oder wo du wirklich gesagt hast, so, jetzt kommt hier mein Stempel erstmal. Also ich glaube, den Drang hat man ja direkt am Anfang, oder?
Ja.
Auch wenn alles schon so toll ist und alles Ja. Aber was war so das Erste bei dir, was du gemacht hast?
Ich habe die Software geändert.
Mhm.
Ich nenne jetzt keine Namen, aber...
Wusste gar nicht.
Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Also ich konnte da keine ordentlichen Statistiken rausholen. Also so viel zum Thema Ist-Zustand. Ich konnte den eigentlich kaum feststellen, weil es gar nicht möglich war, irgendwie Excel-Tabellen ordentlich aufzubauen. Und das waren so viele Parameter und nochmal Add-ons, die irgendwie da installiert wurden über, was weiß ich, 30 Jahre Softwareentwicklung, immer das gleiche Programm und nie wirklich mal erneuert. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also das war so ein bisschen der betriebswirtschaftliche Teil, wo ich dachte, ey, das geht, boah, so kann ich echt nicht arbeiten.
Ja,
und das habe ich auch meinem Vater zugemutet. Das war für ihn natürlich eine Zumutung, so am Ende seiner Laufbahn nochmal. Und er hatte auch schon mal gewechselt, schon zweimal und war immer wieder auf der Suche nach was Sinnvollerem. Aber den Schritt ist er zum Glück mitgegangen. Und das Tolle ist, dass das eine Cloud-basierte Software ist. Mein Vater mich in der Buchhaltung noch so ein bisschen unterstützt und das kann er jetzt ganz wunderbar im Homeoffice machen.
Ja, geil.
Ja, und cool. Dann kann er da einfach dann die Kasse, nimmt er dann mit und tickert es dann da ein und ja, es ist wirklich...
Super,
ja.
Gut gelöst.
Und er kriegt es auch hin, ja, also ja. Er hat sich da drauf eingelassen und wir haben da den Computer eingerichtet. Und ich habe jemanden für die IT, also den ich einfach anrufen kann und der das dann einrichtet. Und ja, man ist ja als Winzerin oder Winzer, macht man ja irgendwie in sehr vielen Unternehmensbereichen rum und versucht sich da zu professionalisieren. Aber ich habe auch entschieden, ich muss nicht,
manche alles Dinge machen. Musst du auch outsourcen, ja. Oder?
Und das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe parallel recht viel gemacht, was auch im Nachhinein ein bisschen, aber jetzt ist gut, es war ein bisschen viel eigentlich, aber jetzt ist auch gut, weil jetzt ist halt durch, ja, so die Grundlagen oder ja.
Ja, dass du dann loslegen konntest auch,
ja,
dass du...
genau, die Basis ist ja, jetzt Basis da zum ordentlich hast. Arbeiten und da habe ich dann auch, also es war einfach klar, es muss auch eine Richtungsentscheidung her, wollen wir wachsen? Oder wollen wir mehr in die Qualität oder wie soll das aussehen dann auch? Und unser Betrieb ist im Ortskern, es ist eine klassische Hofreite und die ist natürlich, da ist einfach die Größe begrenzt. Und wir hatten echt richtig Probleme mit Lagerkapazitäten und unser Flaschenlager ist auch nicht so sinnvoll temperiert und die Sommer wurden ja immer heißer. Dann habe ich auch, weil klar war, dass mein Vater nicht als Senior derjenige sein wird, der die Pakete packt und die Paletten kommissioniert, weil der dann halt einfach nicht mehr hier wohnt, da habe ich dann auch entschieden, die Logistik outzusourcen.
Mhm.
Und das war schon auch ein großer Schritt. Da bin ich auch, da habe ich erst dachte ich, einen Partner zu haben, der irgendwie, da ist auch jemand als Nachfolger eingestiegen und dachte, okay, das passt, die bieten alles an, also Paketversand, dann diesen Sonderversand, die Kisten tatsächlich den Kunden in den Keller tragen mit so einem Sprinter fahren die dann zu den Kunden und bringen wirklich die originalen Weinkisten direkt in den Keller. Und machen Speditionsversand und das war dann aber ein Reinfall und sind wir mit dem ganzen Geraffel nochmal umgezogen in eine andere Spedition und haben jetzt aber einen ganz tollen Partner gefunden. Jedenfalls, das läuft jetzt rund und das ist eine riesen Entlastung für uns im Betrieb. Jetzt mit den Online-Weinproben, weil wir da immer so viel Sonderversand machen, also mit noch Flyer oder Anschreiben hier und Päckchen da und Snacks noch dazu und was weiß ich.
So viel Kleinkram halt, das hält halt auf, ne?
Ja, ja. Aber da haben wir jetzt im letzten Jahr haben wir wieder den Paketversand zu uns genommen.
Ach so.
Ja, weil das einfach zu kompliziert war und zu viele Ansprüche.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie habt ihr das quasi kommuniziert, dass die das auch alles dann machen konnten?
Das Problem ist, dass es gibt noch keine Schnittstelle zu deren Software. Also ich generiere quasi in meiner Software einen Lieferschein, den schicke ich rüber. Und die müssen dann quasi nochmal ihren Kommissionierauftrag eintickern. Also okay. Da ist noch keine Schnittstelle. Und es funktioniert halt sehr gut bei Palettenversand und überhaupt, dass da einfach Paletten lagern. Also wenn wir mal dann eine wieder hier brauchen, weil wir wieder Pakete ordentlich verschicken, dann holen wir uns halt eine Palette von dort, aber das ist auch nicht so weit, deswegen ist es eigentlich ganz gut machbar. Und es entlastet uns halt enorm, es kommt nicht täglich die Spedition, eine Palette abzuholen.
Das ist eh schwierig bei euch da, oder?
Genau, ja. Es ist auch an seine so Grenzen gekommen, also ja. Es geht, aber es ist, es macht keinen Spaß.
Gute Fahrer. Ja. Genau. Ja, aber das ist ja auch cool.
Ja.
Einfach diese Geschichten.
Und die haben halt einfach, man muss schon sagen, die haben einfach andere Preise. Ne? Also wenn ich jetzt packe oder unser Betriebsleiter eine Palette packt, der ist einfach viel zu überqualifiziert, ja, und wertvoll, als dass der Paletten packt. Der kann einfach, der soll guten Wein machen und sich um die Weinberge kümmern,
ja,
und so.
Was das auch sein Schwerpunkt ist.
Genau.
Ja, und wofür er auch brennt. Genau. Aber das finde ich auch super wichtig und auch bestimmt für die eine oder andere, die zuhört, dass es ja auch wichtig ist, mal auch Dinge abzugeben oder outzusourcen,
ja,
und da Kompetenz zu haben, ja, die genau den Schwerpunkt auf diesen Arbeiten haben, auf der Logistik, auf der IT,
ja,
weil du kannst nicht alles machen und ja, du solltest dich besser auf wichtigere Dinge, ja, fokussieren, ja, die nur du kannst, ja, ja, oder die nur du ausführen kannst.
Und die kümmern sich ja dann auch, die kriegen natürlich, die haben ganz andere Preise, weil die ihren eigenen Fuhrpark haben,
ja,
und wenn die dann mit einem Dienstleister arbeiten, dann können die da ganz anders verhandeln als ich jetzt.
Ja, und, cool, das, und du kannst für dich auch besser kalkulieren.
Ja.
Jetzt auch,
ja, genau,
aufs Produkt runtergebrochen.
Ja. Ja.
Super.
Also da habe ich, das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut von, also ich hatte bei Alnatura auch eine gute Freundin, die hat sich selbstständig gemacht in der gleichen Zeit und die hat natürlich ihr ganzes Business von null auf geplant. Und ich habe da so einen Wust übernommen, irgendwie gefühlt, ja. Und natürlich hatte ich den riesen Vorteil, dass ich einfach alles schon da hatte, um loszulegen. Also die Werkzeugkiste war schon da und sie musste sich alles zusammensammeln sozusagen. Aber natürlich hat sie dann auch auf gewisse Dinge ganz anders drauf geschaut. Und das ist zum Beispiel Logistik. Also kein Startup, was wirklich, also vielleicht am Anfang schon, aber die Planung ist bei jedem Startup eigentlich, wo lagere ich meine Logistik hin? Mhm. Also wen lasse ich das machen?
Ja.
Die suchen nach einem Dienstleister, die kommen nie auf die Idee jetzt, sich ein Lager hinzubauen.
Ja, die bauen oder mieten müssten sie es, ja.
Ja.
Und das sind ja dann auch Kosten, die du auch gar nicht erstmal einschätzen kannst.
Ja, und im Weingut ist es ja halt oft so, dass halt die Personalkosten sind ja die Familie. Und da rechnest du halt dann auch anders. Ja.
Ja.
Und aber das war halt in dem Fall aus der Not geboren, dass mein Vater halt da in der Hinsicht nicht einplanbar war. Also ich bin sehr erleichtert, dass ich da so einen guten Partner jetzt gefunden habe und dass die
das ist viel wert,
sich kümmern. Ja, ja.
Super.
Die können das viel besser als ich.
Ja, du hast schon erwähnt, dass ihr ökologischen Weinbau betreibt. 13 Hektar, stimmt das? Da ist ja immer viel zu tun, egal in welchem Bereich. Ist, glaube ich, auch viel Handarbeit, ne, was ihr macht. Und ja, bis dann halt der Wein am Ende dann abgefüllt ist, sind viele, viele Produktionswege oder Arbeitswege. Und klar, kannst du nicht alleine schaffen. Du hast schon erwähnt, du hast einen Betriebsleiter oder einer, der schon bei deinem Vater mit im Betrieb war. Du hast erwähnt, dass dein Mann jetzt mit dem Weingut ist. Erzähl mal, wie du das personell aufgedröselt hast und wie du dich da auch strukturiert hast. Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend.
Ja, also ja, wie gesagt, der Martin ist schon lange dabei und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, weil der einfach weiß, wie es läuft. Und jetzt auch so, wir sagen immer so, am Zenit seiner Erfahrung, also nach 30, 40 Jahren Wein ausbauen und anbauen, das ist schon ganz großartig, so einen Erfahrungsschatz auch im Betrieb zu haben.
Ja.
Und der ist halt zuständig für den Keller und den Außenbetrieb, den denken wir so gemeinsam und dann gehen wir auch einfach mal alle zusammen raus, aber so hauptsächlich jetzt Reben schneiden, da habe ich jetzt noch, wir haben einen polnischen Mitarbeiter, der seit 25 Jahren auch kommt. Und der Andrzej und der wohnt dann auch in der Nähe von uns in der Mietwohnung. Und der ist auch natürlich ganz wertvoll, weil der auch alle Weinberge kennt und die Abläufe kennt. Und auch wenn der Austrieb kommt und ausbrechen und heften, das geht ja dann so das eine ins andere über.
Der weiß
dann,
ne?
Genau, der weiß dann, dass jetzt mal schnell der Dornfelder schon wieder dran ist und also der hat die Weinberge so richtig im Blick, das ist ganz, ganz hilfreich Und mein Ziel ist es langfristig, wenn der Anche irgendwann nicht mehr kommt, der ist jetzt auch, ja, wird noch ein paar Jahre dabei sein, aber dann nicht mehr, und langfristig das mit quasi in Deutschland wohnenden Menschen, also ohne Saisonarbeitskräfte, das zu packen. Mhm. Und da bin ich gerade so am Netzwerk aufbauen. Also ich möchte so ein bisschen eine, es soll keine Kommune werden, aber eine Betriebsgemeinschaft. Also Menschen, die sich mit uns verbinden, mit unserer Philosophie und unserem, ja, unserem Leben und unserem Weingut und selbst ihre, ihr Ding mit reinbringen. Also was mich immer fasziniert hat, schon seit das so aufgekommen ist, die solidarische Landwirtschaft. Mhm. Das muss nicht in so ein Extrem gehen, aber ich finde es total schön. Also unsere Mieter auf dem Hof, die jetzt in der Wohnung wohnen, wo ich vorher gewohnt habe, die sind beide Rentner und haben ihre Kinder in der Nähe, deswegen sind die aufs Land gezogen und die packen mit an, wenn abgefüllt wird, und kochen mal. Und dann haben wir jetzt im Haus von meiner Großmutter wohnen zwei junge Leute, die aus Berlin sind. Also die sind ursprünglich von hier, aber haben lange Jahre jetzt in Berlin gewohnt und hatten da ein großes Grundstück, was sie bewirtschaftet haben, also begärtnert haben. Und die lassen jetzt den Garten von meiner Großmutter wieder aufleben und die kriegen dann Obst und Gemüse rein. Und er arbeitet Teilzeit auch jetzt bei uns mit. Und das ist halt so ein bisschen mein Wunsch oder mein Streben und ist auch meine Vision, dass wir die Arbeit schaffen mit den Menschen, die vor Ort sind. Und auch, ich weiß noch von früher, ich bin schon ganz gerne immer mit ins Feld gegangen. Also oft sagt man das so, aber ich habe es wirklich gerne gemacht. Also mit meiner Großmutti bin ich gerne biegen gegangen und die ist immer sehr schnell gewesen. Und es war immer mein Ziel, so schnell zu sein wie die Großmutti. Und da waren dann auch immer noch andere Frauen aus dem Dorf mit draußen. Und das war total toll. Also ja. diese, es ist ja nicht nur die Handlese, also man hat immer so die Traumlese im Fokus. Aber das ganze Jahr über fällt Handarbeit an. Und das machen Menschen. Und diese Menschen, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass das einmal ordentlich bezahlt wird und dass die Menschen sich nicht kaputt machen damit, sondern dass das in einem guten Gemeinschaftsding passiert. Und da arbeite ich dran. Ja.
Das ist super. Aber war das schon immer so eine Vision von dir, oder kam das erst, weil du dann gemerkt hast, ah ja, guck mal, die wohnen jetzt hier und dann können die doch auch mit anpacken und das passt auch menschlich? Ist das so gewachsen oder hast du dir das schon länger so als Vision gehabt und dann gezielt darauf hin?
Also ich hatte schon in der Zeit, wo ich in Mainz gewohnt habe und dachte, ich übernehme mal das Tanzstudio von meiner Chefin, da hatte ich auch schon so die Vision, das soll dann so ein Kulturzentrum sein, wo noch mehr passiert, ja, wo getanzt wird, aber auch ein Café ist.
Wo viele Leute zusammen.
Ja, genau, okay. Da in dem Tanz.
Aber dann hast du da schon so die Ansätze,
ja,
diesen Wunsch in dir.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen von meiner Prägung, von zu Hause. Wir hatten auch immer Trainees aus Amerika und Au-pairs und irgendwelche Leute, die irgendwie gerade orientierungslos waren und dann bei uns gewohnt haben und mitgearbeitet haben und so. Und da war schon immer viel los. Und das hat mir damals schon gut gefallen. Und ich bin einfach ein Mensch, der gerne in Kontakt kommt mit anderen. Und ja, es war schon immer mein Wunsch dann, als ich dann entschieden habe, das Weingut zu übernehmen, habe ich gedacht, das soll nicht so ein Lonely Rider-Ding werden, sondern das ist total, also ein richtiger Schatz, weil da gibt es eine Scheune, da gibt es auch eine Bühne, da gibt es einen Laden, also da gibt es alles Mögliche, wo sich Leute mit verbinden können und andocken können sozusagen. Mhm. Und das nochmal, also wie so ein, ja, man kann sich das so vorstellen, wie so ein Ball, der so seine Fühler ausstreckt, und an den Fühlern können wieder neue Bälle wachsen und wieder neue Fühler sich ausstrecken. So.
Finde ich total schön, der Gedanke. Das ist richtig cool. Du hast auf deiner Homepage stehen, ihr Stil der Unternehmensführung ist geprägt von Kreativität und ihrer tänzerischen Dynamik. Fand ich cool. Wie genau wirkt sich das aus?
Da geht gleich so ein Bild auf, gell?
Ich finde das super. Als ich das gelesen habe, dachte ich, cool, ja, da hatte ich dich so direkt vor meinem inneren Auge. Aber jetzt erzähl mal, wie wirkt sich das aus? Du hast vorhin schon mal kurz was gesagt zu deinem Führungsstil oder wie du dir das so vorstellst. Aber gerade dieser Satz,
Also vom Typ her, das lernt man ja auch im Buskurs, du organisierst ja.
Frage ich später auch noch was.
Da lernt man sich ja auch so selber nochmal reflektieren oder was man so für ein Typ ist. Und da geht es ja dann auch um Führung und wie man führt oder Frau führt. Und ich bin ein sehr spontaner Mensch und eben ein sehr kreativer Mensch. Und das äußert sich bei mir vor allem oder hat sich über die Jahre immer im Tanzen geäußert. Und das ist ja ein Ausdruck des Inneren quasi, das Tanzen. Und das ist schon was, ja, was ich als Geschenk mitbekommen habe, dass ich da, dass es schnell sprudelt mit Gedanken und dass ich sehr begeisterungsfähig bin. Also ich begeistere mich schnell für Dinge. Nachteil ist, dass ich mich nie so ordentlich in die Dinge reinfuchse. Also ich mache dann ganz, ich bin eher ein Macher. Ich kann aber auch ganz gut Leute dann mitbegeistern und mitziehen. Und was ich vorhin beschrieben habe mit der Vision, dass ich mir wünsche, dass Menschen mitmachen bei meinem Betrieb, dass es nicht so Hanneke Schönheits, sondern Weingut Schönheits und viele fühlen sich damit verbunden, bis hin zu den Kundinnen und Kunden natürlich. Mhm. Das ist natürlich geprägt von meiner Fähigkeit, die Menschen auch mitzunehmen und zu begeistern. Und das ist was meinen Führungsstil auch prägt. Also ich begeistere lieber, als zu befehlen. Und das liegt mir auch nicht. Und mir wurde schon auch in meiner Ausbildung gesagt, ich sei viel zu lieb. So kann man keinen Betrieb führen. So kann man.
Hat das mein Vater gesagt? Ne? Ja, ne? Das passt. Ja, alles gut.
Und in seiner Welt stimmt es ja auch. Ja, also das ist ja auch wirklich, jeder muss seinen Führungsstil finden. Und der klassische Führungsstil ist nun mal hierarchisch geprägt in der Landwirtschaft, und ich als ich habe halt nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen, weil ich mit Ende 20 als Stift sozusagen, also als Azubine ganz unten in der Hierarchie stand und vorher bei Alnatura aber schon mit Assistentin gearbeitet habe und da halt auf einer Führungsebene war und auch Führungskräfteseminare belegt habe und so, und ganz andere schon auf einer ganz anderen, ja, Entscheidungsebene stand und plötzlich einfach nur durch dieses hierarchische Denken so ganz unten. Und natürlich hatte ich auch gar keine Ahnung. Ich hatte ja keine Ahnung von Weinbau, weil ich ja so früh weggezogen bin. Und das ist ja auch gerechtfertigt, dass man dann keine Entscheidung treffen kann. Nur ich habe ja trotzdem Potenzial gehabt und Ideen gehabt. Und das ist in so einer hierarchischen Struktur, geht sowas verloren.
Ja, das wird unterdrückt dann auch ein Stück weit, oder?
Oder es hat keinen Platz.
Oder so.
Heißt, ja, also ich will es auch gar nicht so bewerten. Ich weiß auch, dass so zum Beispiel, wenn ich jetzt Fußball anschaue, ja, das geht nicht ohne einen Trainer, der da der Chef ist, ja, und sagt, wo es dann geht. Also es gibt sicherlich Bereiche, wo das wichtig ist. Oder es gibt einfach Teams, die funktionieren so und die funktionieren so. Und ich würde mich total verstellen, wenn ich meinen Männern befehle, beim Regen rauszugehen. Mhm. Erst recht, wenn ich selber nicht mit rausgehe. Und da muss ich halt einen Weg finden, dass es betriebswirtschaftlich vertretbar ist und dass nicht jeder die Füße hochlegt. Aber ich sehe halt, wenn mich meinen Leuten oder unserem Team, wenn ich den einzelnen Personen Selbstverantwortung übergebe, dann gehen die eher darin auf und sind motivierter und intrinsisch motivierter, und das gibt eine ganz andere Arbeitsqualität. Das wird nie so schnell sein wie im anderen Führungsstil, aber es ist viel kreativer, vielfältiger und führt mich viel mehr zu meinem Ziel oder den Betrieb viel mehr zu meinem Ziel. Und das Tänzerische ist halt, das ist halt, weil ich einfach gerne tanze. Und das war so ein bisschen eine Wortspielerei von der Freundin, die das so beschrieben hat. Solche Texte, also ich kann so Texte über mich selber gar nicht schreiben. Ich frage da immer andere, das für mich zu tun, ja.
Ja.
Genau.
Hat es die Christiane gemacht?
Nee, das war in dem Fall die Marianne Knapp.
Ach ja.
Ja, auch eine Vinissima.
Ja, das passt aber auch gut.
Ja. Und das ist auch zum Beispiel jemand, ja, also, oder auch die Christiane, unsere Designerin, Christiane Landgraf oder Marianne Knapp ist ja Sommeliere, ist die Frau von unserem Betriebsleiter. Das sind alles Menschen, das ist jetzt nicht einfach Marianne ist nicht einfach unsere strategische Beraterin, sondern wir essen zusammen regelmäßig und sitzen zusammen und es ist ihr auch ein Anliegen, dass der Betrieb sich weiterentwickelt und die denkt mit.
Ja, und sie ist so Impulsgeberin vielleicht auch,
so, oder? So, genau, ja. Ja. Und auch die Christiane ist nicht einfach nur unsere Designagentur, sondern die hilft auch bei unseren Festen, steht die an der Theke und schenkt mit aus. Also die hat ganz
alles sehr familiär dann auch, ja. Oder? Freundschaftlich, familiär.
Ja.
Das finde ich total sympathisch.
Ja.
Ja, und natürlich, wo wir jetzt auch schon bei Design sind, finde ich deine Etiketten richtig cool, richtig toll. Da ist eine Tänzerin ja so im Hintergrund zu sehen. Dann gibt es diese Groove-Linie. Da haben wir ja auch einen Wein, den wir gleich noch probieren sollten. Wie bist du bei der Etikettenwahl und Gestaltung vorgegangen? Erst als du dann auch das Zepter in der Hand hattest oder war das schon vorher ein Prozess? Wer spielt da mit rein? Ich frage deshalb, weil ich jetzt in letzter Zeit auch ganz viele mitgekriegt habe, Betriebe, die ihre Etiketten relaunchen wollen. Und wenn da so viele Familienmitglieder dann auch dabei sind, dann ist es echt ein harter Prozess. Oder schwierig, einfach da alle happy zu machen,
ja.
Weil sich da jeder irgendwo drin sieht oder vielleicht eine Vision hat. Oder denkt, ich will eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Wie bist du da dran gegangen an dieses Etikettenthema?
Also erstmal ist natürlich, hat dann irgendwann mal eine Weinkundin zu mir gesagt, ja, ach, das ist ja auch klar, dass sie jetzt ein neues Design macht. Also wenn im Theater, wenn es eine neue Kulturintendantin gibt, dann muss natürlich auch erstmal ein neues Design her, ne? Also so, das, die hat es so ein bisschen auf diese Ego-Schiene.
Aber sie hat
auch ein bisschen recht, ja. Also das ist natürlich, möchte man dem Ganzen dann auch ein Gesicht geben, was einem entspricht und mein Vater hat das Design schon, finde ich, ganz schön weiterentwickelt. Also wir hatten ein relativ klassisches, aber modernes Design, Etikettendesign. Also da war zum Glück auch nicht so ein Druck, dass es jetzt ganz schnell passieren muss. Also wir hatten so eine Designerin, die hat so eigentlich was anderes gemacht und immer mal ein bisschen Etiketten und dann muss man immer vorsichtig, hat man schon fast schlechtes Gewissen gehabt, wenn man schon wieder mit einer Weinkarte kam. Und also es war jetzt es war so eher so ein Goodwill-Geschäft. Und da habe ich dann, die Christiane kannte ich vom Tanzen, lustigerweise. Die habe ich in Frankreich auf einem Tanzcamp kennengelernt. Also, und da haben wir uns super gut verstanden.
In Frankreich?
Ja, kommt
ja hier auch aus Rheinhessen.
Ja, und dann haben wir zusammengesessen und haben uns so gut verstanden. Und dann, wo kommst du eigentlich her, Jan? Sie aus Saulheim? Ich so, nee, oder? Ist ja aus Bibelheim, Saulheim. Und wie heißt du eigentlich mit Nachnamen Schönheit? Bist du vom Weingut? Ja, und du, ein Landgraf? Vom Weingut? Aber bist du auch Winzerstochter? Ja, krass, ja. Also, ja, und ich mach Design. Die kennen Design. Ist da, ja, okay, dann ist die Sache ja wohl jetzt klar.
Das musst du so kommen.
Wenn ich das Ding übernehme, dann machst du natürlich unser Etikettendesign. Ja. Und das war dann natürlich auch eine schöne Verbindung, weil sie eben meine tänzerische Seite als erstes kannte. Und dann war natürlich auch klar, komm, wir machen Fotos von dir beim Tanzen und dann kommt das irgendwie da aufs Etikett und dann...
Ach, das bist du auf dem Etikett.
Aha. Ja, und dann kam auch irgendwann so dieser Begriff Rhythmus im Wein, was ja auch so ein bisschen diese ökologische, dynamische so beschreibt. Und dann war das irgendwie rund und es war auch ein längerer Prozess. Und natürlich versucht man sich ja auch abzugrenzen oder abzuheben oder irgendwie, dieser Markt ist voll von tollen Weingütern und Winzerinnen und Winzern und tollen Etiketten und tollen Namen und das ist ja schon so erschöpft, da kann man nichts anderes tun, als bei sich bleiben. Und da haben wir dann irgendwie ja einfach immer mehr diesen Kern versucht rauszuarbeiten und aus dem heraus kommt dann jetzt die Gestaltung eins nach dem anderen und jetzt ist es ist noch dieser Groove dazu gekommen, aber wir haben auch ja noch andere so Sachen, die dann irgendwie ein bisschen rausscheren. Was mir wichtig war, ist, dass das Basisdesign eine Eleganz und eine Schlichtheit bewahrt. Und aus dieser Schlichtheit heraus kann man dann verrückte Sachen machen.
Okay.
Das war mir wichtig und das hat sie, finde ich, ziemlich gut hingekriegt, die Christiane, ja.
Dann würde ich sagen, dann müssen wir mal Wein trinken, oder?
Ja.
Ich schenke uns mal ein. Wir haben den Rot. Nee, habt ihr Rot und Weiß bei dem Proof? Ich weiß es gar nicht.
Das war natürlich der Plan, dass man da dann auch neben dem roten Groove auch noch einen weißen auf den Markt bringt. Nur es gibt gerade keine Weißen, die jetzt in so ein Cuvée rein dürfen, weil die als sich... Die
brauchst du so.
Ja, die sind halt jetzt irgendwie etabliert und dann ist auch okay. Ja, genau.
Dann stoßen wir mal an.
Ja, Prost. Prost.
Also wir haben jetzt einen Rotwein, eine rote Cuvée.
Ja.
Kannst du ja mal noch was dazu sagen. Und dann natürlich auch zum Etikett, weil das ist schon sehr auffällig und speziell und...
Also es ist eine Cuvée aus zwei neuen Rebsorten. Wir nennen das mittlerweile Zukunftsweine. Das ist die Überlegung, wie bringt man diese neuen Rebsorten, die unglaublich nachhaltig und überzeugend sind im Anbau und jetzt mittlerweile auch sehr lecker, wie bringt man die auf den Markt, weil der deutsche Markt ja so rebsortenrein geprägt ist. Und da haben wir eben Cabatine und Satin Noir. Die sind Züchtungskinder vom Cabernet Sauvignon und das prägt diesen Wein auch total. Also ganz, also erstmal in der Nase, wenn ich reinrieche, dann das springt einen so an, das ist so voll die Fruchtbombe.
Ja.
So trink mich, schreit dieser Wein. Und tiefrot halt, also fürs Auge.
Also das ist die Farbe, finde ich ja, die ist super. Und ich glaube, dass auch viele da direkt drauf springen, so wow, ne? Weil du... Wenn du jetzt Spätburgunder hast oder Portugieser, die, klar, da kriegst du auch mal richtig dunkle hin, gerade beim Portugieser, aber Spätburgunder ist ja eher so dieses hellere Rot und diese richtig dunklen roten Weine. Da springen die Verbraucher irgendwie immer so direkt drauf, habe ich total den Eindruck.
Weil
das beeindruckt erstmal so, wow, tolle Farbe.
Das gesellschaftliche Wissen bei Wein, da ist der Spätburgunder, den kriegst du eigentlich nur bei Weinkennern.
Ja, ist so.
Das musst du
zu schätzen wissen. Ne?
Ja, genau. Wir lieben Spätburgunder, also ich werde auch unseren Spätburgunder hegen und pflegen, dass er uralt wird, weil pflanzen tue ich jetzt tatsächlich nur noch neue Rebsorten, wie die Eva auch.
Du versuchst, das P-Wort zu vermeiden, oder?
Ja, ja. Genau.
Ja, aber finde ich gut. Ich meine, wenn du das mit den Zukunftsweinen etablieren willst, klar, dann muss das andere weg.
Ja, also und das ist halt, der Name spricht viel mehr für was sie können.
Ja, total.
Oder wo sie hinweisen.
Aber ich habe es mit der Eva, haben wir es gar nicht thematisiert, weil sie hatte eine Scheurebe dabei. Und
okay, dann deswegen, kann ich ja noch was zu den Zukunftsweinen erzählen. Also die Eva, die rief mich irgendwann mal an und sagte, Hanneke, ich habe jetzt entschieden, ich pflanze jetzt nur noch Piwis. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten sind das. Und wir haben von diesen neuen Rebsorten, die wir jetzt Zukunftsweine nennen, das ist Evas Begriff, den hat sie geboren und da bin ich total dankbar, weil ich finde den super. Das ist
cool, ja.
Und passt. Auch, dass sie den teilt, also es ist das Ziel da, den Begriff auch zu teilen mit allen, die Bock drauf haben, diese Reben zu pflanzen. Und die sagte, ich pflanze jetzt auch nur noch Piwis. Wir haben mittlerweile knapp 25% Zukunftsweine im Anbau. Und das ist schon enorm. Also vor allem ist es begeisternd im Anbau. Also es sind wirklich Rebsorten, die richtig Spaß machen im Anbau, aber sehr herausfordernd im Verkauf sind. Also weil es interessiert in Deutschland recht wenige, was es sonst noch so auf dem Markt gibt. Wenn du in den Laden gehst, dann suchst du was du kennst oder was dich optisch anspricht. Irgendwie so viele sind ja auch Etikettenkäufer. Da haben wir jetzt mit dem Groove, war halt so ein erster Schritt mit der Christiane zusammen, so zu versuchen, optisch auf dem Etikett, da ist ja so eine Frau, die so ein bisschen tanzt und aber auch einen Gummistiefel und einen schicken Schuh anhat und da drumherum summt und brummt eben mit Vögelchen und Bienen und Insekten und Schmetterlingen und dann ist noch hat sie noch einen Klee im Stroh, eine Blüte von einem Klee, Weißklee im Strohhut und drumherum sind auch Musikinstrumente.
Ich wollte gerade sagen, müssen wir echt mal genau hingucken, was sich da alles drauf verbirgt. Das ist total,
also es soll
detailverliebt auch.
Ja.
Und da findet man echt irgendwie wieder was anderes noch. Ja. Die hat auch die Hand dann so, hat das irgendwie auch noch bedeutet.
Nee, das war irgendwie...
Einfach nur dieses
einfach so, ups,
dynamische.
Ja, ups, ja, genau. Das ist ja der Hammer hier, so ein bisschen, so guckt sie, ja. Ja, denn vom Namen her war es halt, also wir haben ja dieses Element Musik und Rhythmus und einen Rhythmus kann man takten, man kann einen Takt takten, man kann eine Melodie in Noten aufschreiben und dann gibt es halt den Groove, den hast du oder den hast du nicht und der passiert hier unten im Bauch, ja. Der Wein, der war einfach so, wie er sich präsentiert hat, also hat es einfach gegroovt. Und so haben wir gesagt, komm, das ist jetzt unser Groove. Und dann hat Christiane so verschiedene Vorschläge gemacht, in welche Richtung es gehen könnte. Und dann hat uns diese Collagen-Stil, also hat mir mega gut gefallen. Es war was ganz anderes, ein ganz anderes Bild. Und dann sagte sie, ja, das könnte sie selbst machen, aber dieses Bild jetzt speziell ist von einer russischen Künstlerin, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das dann so nachzumachen, das wäre irgendwie doof. Und dann sagt der Christoph, ja, dann schreib doch mal die Olga an, ja. Und dann habe ich die Olga Kalitzka ja angeschrieben.
Ach, diese Künstlerin?
Ja, die lebt in Moskau, ja.
Echt?
Und
schreib doch mal die
einfach
Olga
über
an.
Instagram, ja.
Und ja, klar. Dann also so ist ja auch das Coole, dass das heutzutage so unkompliziert geht.
Ja, und dann irgendwann spät abends habe ich dann mal da eine Nachricht rausgeschrieben, direkt am nächsten Tag kam mega begeistert eine Rückmeldung und ja, schick mir mal irgendwie ein bisschen noch Futter so, dass sie da fürs Design ein bisschen eine Idee hat. Und dann haben wir ihr halt einfach Stichpunkte zu diesem Wein geschrieben und den Namen Groove. Und dann kam das also innerhalb von ein paar Tagen. Sie hat es dann extra für uns nochmal kreiert. Cool. Und die Christiane hat es dann als Etikett quasi gestaltet und dann in unser Design integriert. Und so kam es dann zustande, ja. Und
super.
Also auch eine sehr schöne weibliche Zusammenarbeit, muss ich sagen. Also auch sehr spontan und kreativ und
außergewöhnlich,
ja,
halt.
Wir haben also dann immer über Facebook so hin und her geschrieben.
Auf Englisch,
ja,
oder wie ging das?
Mit gebrechlichem Englisch und ich immer mal mit einem russischen Gruß. Meine beste Freundin ist Russin.
Guck mal, haben ja viele was dazu beigetragen.
Ja, war eine schöne Verbindung. Und dann das Schwierigste war, ihr den Wein zu schicken, weil nach Russland darfst du keinen Alkohol schicken.
Echt?
Also so irgendwie ist es kompliziert, du musst es dann anmelden. Und es war dann so kompliziert, dass ich dachte, okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Und dann hat sie einen Freund in Tschechien, wo sie gesagt hat, da mache ich bald Urlaub. Dann haben wir es da hingeschickt. Und dann, das war dann unkompliziert. Und dann hat sie irgendwie Monate später, hat sie dann endlich ein Foto mit dem Wein und war dann total happy. Und eigentlich wollen wir deswegen auch super gerne noch einen zweiten Groove machen. Aber es ist jetzt gerade so, dass wir haben auch weiße Zukunftsweine im Anbau. Die heißen Cabernet Blanc und Saphira. Und die haben jetzt in den letzten 2 Jahren einfach dadurch, dass wir sehr stark im Privatkundinnen- und Kundengeschäft unterwegs sind, also jetzt auch zunehmend natürlich mit Corona viel mit Online-Weinproben arbeiten, haben die voll den Aufwind bekommen.
Die habt hier Sorten rein.
Und ja, und das war der Plan, die den dann in den Groove quasi zu geben, in den Weißwein-Groove und ein Cuvée draus zu machen. Nur jetzt ist irgendwie laufen die gerade so gut. Und jetzt kam die Eva mit ihrem tollen Zukunftsweine-Projekt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir natürlich, also als Winzerin brauchst du natürlich, kannst nicht nur von Zukunftsweinen sprechen, sondern du brauchst auch das Etikett. Und da gibt es dann jetzt, Saphira und Cabernet Blanc werden jetzt die Zukunftsweine, also da gibt es jetzt noch ein neues
Ausstattung.
Ja, genau. Das mache ich dann mit der Eva zusammen, das auch macht da natürlich auch total
dass
Spaß.
Dass ihr das Gleiche habt dann, oder was?
Mhm. Ja, genau. Und das macht natürlich auch total Spaß, mal mit einer Kollegin zusammen so einen Prozess durchzugehen.
Ja.
Das ist total bereichernd und lustig auch. Und jetzt natürlich, wir sind ja jetzt alle geübt mit Videocall und so weiter. Das geht dann auch easy mit der Agentur, sich mal schnell eben abzustimmen. Und ja, muss ich sagen, da hat das letzte Jahr auch einiges Positives mit sich gebracht.
Und wie habt ihr das jetzt organisiert, wenn ihr die Weine zusammen macht oder nur die Ausstattung?
Die Ausstattung.
Oder ist das ein Projekt? Also ihr habt euch jetzt nicht betrieblich irgendwie nochmal an irgendeiner Stelle verknüpft?
Nee. Jeder macht seine eigenen Weine, nur die Ausstattung, da investieren wir gemeinsam quasi und das machen wir jetzt in dem Fall mit ihrer Agentur und da gibt es dann da sind dann so Kleinigkeiten. Meine Flasche ist eine 330 Milliliter hohe Flasche und ihre ist 350. Und dann guck mal, ob ihre Etikettengröße trotzdem auf meine passt. Und dann hat sie ihre Kapsel. Ich meine, was soll's, ja. Also, aber so die Grundausstattung.
Ja, so diese Wiedererkennung halt auch einfach, oder? Darum geht's ja, denke ich, auch. Wow.
Ja, spannend.
Ja, total. Und ihr habt gesagt, dass können ruhig noch andere dazukommen.
Ja.
Und es ist auch nicht nur ein weibliches Projekt. Das ist, geht um die Zukunftsrebsarten.
Genau.
Ne? Um die ganzen.
Ja.
Und das,
Klar machen wir uns dann auch schon Gedanken. Was machen wir dann? Wir müssen natürlich irgendwie dafür sorgen, dass wenn es Zukunftsweine sind und als Zukunftsweine auf den Markt kommen, wir stehen ja dafür, dass sie dann auch schmecken zum Beispiel. Ja. Also so, da bist du dann schon wieder in so einem Verbandsdenken drin. Aber wir wollen es auf jeden Fall offen halten. Und diesen Stempel Zukunftsweine, der sieht auch sehr cool aus. Also hat mir auch auf Anhieb gut gefallen, so vom Design her. Und ich glaube, das ist was viele nutzen können und vielen was bringen kann. Ja. Und das wollen wir auf jeden Fall teilen, weil wir zwei sind echt zwei kleine Leuchten am Weinhimmel. Und wir brauchen einfach mehr, die mitmachen, um diese Reichweite auch zu kriegen.
Ja, aber auf jeden Fall ein cooles Projekt. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Business.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe jetzt gar nicht so wirklich erzählt, was die Zukunftsweine für einen Vorteil bringen. Die sind halt unglaublich nachhaltig, aber das wird jetzt vielleicht den Rahmen sprengen.
Mhm. Ja. Aber dann, also ich mache es ja immer so, und das habe ich auch jetzt schon ganz oft erklärt, ich habe immer nur ein gewisses Zeitfenster, ja. Mhm. Und so ein Podcast soll sich ja auch nicht ewig in die Länge ziehen.
Ja.
Man kann da immer nur die Themen ankratzen.
Ja.
Und mein Ziel ist es auch so ein bisschen, ja, auch Leute zu vernetzen. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Zukunftsweine, was ist denn da genau mit gemeint, dass die Person sich dann mit dir auch in Verbindung setzen kann. Ja? Ich würde dann deine Kontaktdaten unter dem Podcast verlinken.
Ja.
Oder die schreiben mich an und ich verknüpfe euch miteinander. Also, ja, dass cool. da auch so eine Verknüpfungskette dann entsteht und so ein Austausch dann im Nachgang noch stattfinden kann zu den einzelnen Themen. Und es soll halt auch hauptsächlich um dein Business gehen und wie das aussieht. Und da würde mich jetzt mal noch interessieren, du hast gesagt, viel Privatkundschaft, jetzt auch durch Corona bedingt, durch diese ganzen Online-Weinproben. Ist das auch der Absatzweg, den du favorisierst für deinen Betrieb? Oder wo bist du noch aufgestellt? Ich denke, Niederlande ist, denke ich, auch ein guter Markt für dich, wenn du da auch schon Kontakte hast.
Ja. Also wir haben jetzt nochmal, ist der Anteil Endverbraucher am Umsatz auf jeden Fall nochmal gestiegen in Corona-Zeiten. Vorher war das so 50-50. Mhm. Und,
also 50-50 was?
Also genau, 50% Endverbraucher und dann hat sich Fachhandel, Export und Gastronomie, das hat sich so die anderen 50% geteilt. Mhm. Und da, Fachhandel, sag ich mal, von diesen 50% nimmt Fachhandel also den größten Teil ein. Gastronomie ist eher so in der Region, wo man dann selber vorbeifahren, wenn wir eine Mainz-Tour machen und so. Da sind dann so einfach auch von mir noch alte Freundinnen oder so, die irgendwie einen Laden aufgemacht haben oder so, dann bringe ich das dann da vorbei. Oder irgendwelche kleinen Bio-Lädchen, die jetzt groß geworden sind, die dann unseren Wein noch haben.
Mhm.
Genau, Fachhandel war halt schon ein ganz wesentliches Standbein. Und wenn du so einsteigst in so einen Betrieb mit so einem BWL-Studium im Gepäck, dann, also ich habe ja auch BWL zu Ende studiert, und dann hast du schon so einen anderen Blick auf die Vertriebswege. Und was ich gelernt habe, also ich habe die dann auch so angeschaut und dachte, okay, diese kleinen Bio-Hofläden, schwierig, ja, machen noch einen kleinen Anteil aus, aber sind für uns relativ teuer in der Logistik und so. Und dann, na gut, da muss ich irgendwann mal ran. Ja, so das war, und eigentlich lernst du ja, dich zu fokussieren auf das, was du gut kannst. Und dann war schon die Überlegung, bauen wir unsere Endverbraucher aus? Oder Fachhandel ist halt preislich echt ein sehr schwieriger Markt, vor allem, weil wir als Bio-Weingut relativ günstig waren, noch so vor 20 Jahren. Und mein Vater, das war an seine bescheidenen Bedürfnisse so ein bisschen immer angepasst hat, aber ganz anders dasteht als jetzt ein Weingut, was jetzt auf Bio umstellt und dann mal so einen großen Schritt macht und dann auch preislich sich anders positioniert. Und deswegen war Fachhandel schon so ein Bereich, der nicht so viel Spaß gemacht hat. So, da war dann schon auch die Überlegung, okay, jetzt sich mehr ein bisschen auf Endverbraucher wieder zu fokussieren und dann vielleicht dann im neuen Gewand auch oder mit neuen Beinen dann nochmal in den Fachhandel reinzugehen. Und das hat sich natürlich jetzt in Corona-Zeiten bewährt, weil dann war das auch für uns dann einfach total hilfreich, dass wir da auch unsere Energie reingesteckt haben. Das wollten wir eh machen und das hat dann jetzt auch ganz gut gepasst. Und mit dem Fachhandeln muss ich da jetzt halt auch Wege gehen, die dann, also Schritte machen, die auch einfach wehtun der anderen Seite, aber wo ich halt einfach sage, ich kann auch nur noch mit zusammenarbeiten, wenn es wirklich allen Spaß macht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier ausgequetscht, dann steige ich einfach aus. Ja. Und das kann man natürlich nur tun, wenn man einen starken Endverbrauchervertriebsweg im Rücken hat.
Und keine Abhängigkeit hat, ja. Ne, am Ende.
Ja. Also ich war jetzt ganz dankbar, dass wir noch so vielfältig aufgestellt waren, weil man hört natürlich von Kolleginnen und Kollegen, die gerade die sehr erfolgreich sind und hochpreisig verkaufen in Gastronomie und so, weil die haben es jetzt richtig übel getroffen. Ja. Mhm. Und also auch da hat sich jetzt eigentlich die Vielfalt bewährt, genauso wie im Weinberg, da auf Vielfalt zu setzen. Und ich will gar nicht so eine Gewinnerin sein, so von wegen, wenn ich jetzt natürlich im filialisierten Fachhandel stehen würde, dann hast du natürlich gewonnen jetzt in diesem Jahr, weil es ging ja durch die Decke.
Ja.
Aber wenn du halt nur auf Gastronomie gesessen hast, du total verloren. Und so setze ich lieber einfach auf viel. Und das ist wie so, wenn man so einen Aktienfonds hat, der in vielen Bereichen, ja, es wird ja auch immer empfohlen.
Ja? Das ist auch so ein bisschen mein Thema, ja.
Ja, also dass man da einfach so vielfältig und dadurch nicht so eine Riesenmarge immer hat, aber dafür halt eine Sicherheit.
Ja, guter Gedanke auf jeden Fall. Du hast jetzt zwischendrin auch immer mal wieder erwähnt, Netzwerke wie Vinissima zum Beispiel. Du bist, denke ich, eine gute Netzwerkerin, hast da immer auch deine Kontakte. Was nimmst du aus solchen Netzwerken für dich mit? Was ist da so, wo du sagst, das ist für mich, das sind besondere Impulsgeber oder so aus den letzten Jahren mal so rückblickend? Wie wichtig sind für dich Netzwerke? Was nimmst du aus denen mit?
Also es gibt ja die organisierten Netzwerke und das eigene Netzwerk, was man so aufbaut. Und ich kann ziemlich gut eigenes Netzwerk aufbauen. Ich bin in organisierten Netzwerken, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich mich gefühlt zu wenig engagiere. Ich habe wenig Posten inne. Also wir sind ja auch bei Ecovin und bei Demeter und ich bin dann noch bei Vinissima und im Ort bin ich jetzt politisch auch noch nicht engagiert, müsste ich eigentlich auch mal ran. Also so, da merke ich, da habe ich mich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geschont, einmal weil ich mich auch auf den Betrieb konzentrieren wollte.
Ganz normal, ja.
Und wenn man sich halt nicht so intensiv, also bei Ecovin, wie gesagt, habe ich nur diese Jungwinzertagung mit organisiert, da bin ich jetzt aber auch im letzten Jahr ausgestiegen, weil es einfach zu viel war. Und wenn man sich halt nicht engagiert, dann zieht man auch weniger raus. Und im Moment bin ich eigentlich in der Phase, wo ich merke, okay, ich ziehe gerade wenig aus den Verbänden, in denen ich Mitglied bin. Eigentlich möchte ich da mehr rausziehen und dafür muss ich mich halt ein bisschen mehr engagieren. Und deswegen normal, also bei Vinissima bin ich ja zum Glück in so einem Programm drin, wo man einfach muss, ja, und dann einfach das auch dann gut organisiert ist, ja, wo ich dann auch selbst da bei der Orga nicht aktiv sein muss. Das hilft mir ungemein, also dieser Austausch mit der Frauengruppe da, wo wir uns jetzt ja auch schon über Jahre kennen mittlerweile, das ist für mich ganz wertvoll und da ist ja auch ein Vertrauen da. Ja, da ziehe ich sehr viel raus und auch ja, ich bei unseren Bio-Verbänden, da ziehe ich ja vor allem auch Expertise raus, also der Austausch ist ganz wertvoll, Erfahrungswerte, Weine probieren jetzt mit Vinissima, die Weine, die wir da probiert haben bei der letzten Online-Weinprobe.
Ja.
Echt Eye-Opener, ja, und dann so, boah, Fettnat, wie geil, ich will es jetzt endlich auch machen. Also, und da muss man aber mal wieder so einen probieren. Oder auch bei den Zukunftsweinen jetzt, ja, wenn ich überlege, was pflanze ich jetzt als nächstes an, ja, dann klopfe ich natürlich als erstes bei meinen Kolleginnen und Kollegen an, die das schon anbauen und Weine haben, ja, und mal austauschen. Fragst
du nach den Erfahrungen, klar.
Ja, genau, und jetzt, das geht gar nicht ohne Kolleginnen und Kollegen. Ja. Und jetzt bei uns im Dorf ist jetzt der Winzerinnen und Winzerzusammenhalt nicht so stark, einfach da sind wir halt auch die Einzigen, die ökologisch wirtschaften und das ist halt einfach eine ganz anderes Arbeiten im Weinberg und deswegen ist da nicht so ein intensiver Austausch, aber auch da hatten wir jetzt letztes Jahr mit der Feuerwehr eine Online-Weinprobe organisiert und das hat uns allen auch gut getan, mal ja, die Weine von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Dorf zu probieren, das war höchste Zeit.
Das war auch spannend.
Ja, ja. Und auch da ist, denke ich, da wird vielleicht auch nochmal was wachsen. Schauen wir mal.
Ja, ja. Schön. Nee, ich merke das auch, gerade wenn man Fragen hat oder so, wie du sagst, jetzt hier zu neuen Rebsorten und da die Erfahrungen oder diesen Erfahrungsschatz der anderen mitnutzen kann und dieses Nehmen und Geben, das ist halt super wichtig. Und ja. Ja, deswegen liebe ich das auch. Ja.
Ich habe auch gerade im Laufe des letzten Jahres, da war irgendwie wegen irgendwas Scheunenschlüssel mal austauschen oder so, da war ein Kollege dann aus dem Dorf da, der Dirk Arnold vom Peterhof, und der hat dann auch gemeint, da ging es irgendwie um Corona und Weintouren und wo man hinfährt und so, und dann sagt er, also wenn die Deutschen alle mal genug deutschen Wein trinken würden, wir haben ja eigentlich kein Problem als Wettbewerb untereinander, wir nehmen uns doch nichts weg. Ja, also so, wir müssen einfach dafür sorgen, dass unsere Rheinhessen-Weine und Biebelnheimer-Weine mehr getrunken werden in ganz Deutschland, und dann ist allen geholfen. Also, und das fand ich irgendwie ist so eine ganz wichtige, einfache, aber es hat einfach, man braucht Größe dafür, um das zu zeigen. Und das ist auch in der Zusammenarbeit jetzt mit der Eva, mit den Zukunftsweinen, ja, das tut mir richtig gut, wohlwollend mich auszutauschen, und da musst du ja wirklich die Dinge auf den Tisch legen. Da geht es ja auch um Geld, und da geht es um deinen eigenen Wein und ihren Wein und so. Wir sind nun mal, also wir sind uns ja irgendwo auch ähnlich von unserem, wie wir aufgestellt sind und so. Und trotzdem zu sagen, ich habe keine Angst davor, mit dir zusammenzuarbeiten, sondern ich sehe da ein Potenzial drin, weil wir zusammen noch viel stärker rausgehen können, das ist total bereichernd. Und da muss ich schon auch mich immer wieder auch dran arbeiten. Klar hast du immer wieder diesen Wettbewerbsgedanken im Kopf und auch dieses Meins, muss man einfach dran arbeiten.
Aber braucht es ja eigentlich gar nicht, ne? Es ist genug für alle da im Grunde.
Im Grunde schon, ja.
So, meine Liebe, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz schön lange, ich habe mal eben geschielt auf die Uhr.
Die Aufgabe liegt jetzt bei dir zu schneiden.
Was?
Die Aufgabe liegt jetzt bei dir zu kürzen und zu schneiden.
Nee, gar nicht. Nee, ich fand es total spannend. Ich hatte jetzt echt noch, ich hatte auch noch ein paar Fragen gehabt, aber wir konnten, glaube ich, stundenlang quatschen. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben ganz viele Impulse, können wir hier nach draußen schicken, in die Podcast-Welt. Großartig, was du machst und was du ja auch für Visionen hast und wie du an die Sache rangehst, finde ich super. Vielen, vielen Dank, dass du das hier so erzählt hast und so also ganz offen und frei raus.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und dann möchte ich auch nochmal sagen, es braucht auch immer Menschen wie dich, die uns ein Sprachrohr geben.
Oh, danke.
Ja. Prost, lieben. Prost.
Auf uns und auf die Gesundheit.
Vor allem. Auf die Gesundheit, ja. Und auf guten Wein.
Das war mein Interview mit Hanneke Schönhals. Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen wie mir. Und ja, wenn du meinen Podcast insgesamt gut findest, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Bei Apple Podcasts kann man auch Bewertungen abgeben. Da würde ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir freuen, wenn du darüber streamst. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten und würde den Podcast auch in der Podcast-App sichtbarer machen. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf den sozialen Kanälen folgen. Auf Instagram und Facebook habe ich unter Female Wine Business Podcast auch einen eigenen Account. Und da wäre es auch cool, wenn wir es da schaffen würden, dass sich alle, die den Account abonniert haben oder dem folgen, vielleicht auch untereinander austauschen können. Also es sind mittlerweile ganz, ganz viele schon und wächst kontinuierlich, und das freut mich sehr, denn es trägt auch dazu bei, ja, die ganzen Frauen, die ich hier interviewe, auch sichtbar zu machen und allgemein, ja, zu zeigen, dass es eine sehr hohe Diversität gibt und da auch ganz, ganz viele ganz, ganz Tolles leisten. Nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast, und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und sag bis bald. Tschüss!